Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Kein Mensch will in einem Tal der Tränen landen und schon gar nicht die Beteiligten an einer M&A-Transaktion. Von so einem Deal sollen schließlich im Idealfall alle profitieren. Und damit das gelingt, müssen sämtliche Themen mitgedacht werden. Allein, es gibt oftmals einen blinden Fleck im Prozess, Kautionsversicherungen. Die Versicherer werden mitunter zu spät informiert, zu wenig transparent auf dem Laufenden gehalten. Das führt dazu, dass man dann eben doch Gefahr läuft, sich nach dem Closing im Tal der Tränen wiederzufinden. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um Leid zu klagen, sondern vielmehr, um die Themen anzugehen und Lösungen aufzuzeigen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema heute ist Kautionsversicherungen im M&A-Deal, wie sich das Post-Closing-Tal der Tränen durchschreiten lässt. Und ja, Sie werden es ahnen, ich habe mir einen versierten Co-Gastgeber an die Seite geholt. Konstantin Narikov vom Versicherungsmakler Gracher ist heute hier. Lieber Konstantin, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Guten Morgen, vielen Dank, sehr gerne.
Um das Thema ganzheitlich zu betrachten, braucht es aber auch den Blick eines Investors. Und daher freue ich mich, Florian Schürmann von der Private Assets zu begrüßen. Lieber Florian, schön, dass du uns unterstützt heute.
Sehr gerne. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Konstantin, ich möchte mit dir beginnen. Wir werden heute besprechen, wo im und nach dem M&A-Prozess mit Blick auf Kautionsversicherungen Fallstricke lauern. Mhm. Und uns dabei vor allem genauer Carve-outs und internationale Verflechtungen anschauen. Ich möchte davor aber gern einige Minuten darauf verwenden, über den Markt für Kautionsversicherungen generell zu sprechen.
Verstanden.
Ganz einfache Eingangsfrage, wann brauche ich denn so eine Versicherung?
Ja, eine Kautionsversicherung brauchst du immer dann, wenn dein Geschäftsplan die Stellung von Bürgschaften oder Garantien vorsieht. Ganz salopp gesagt, einfaches Beispiel sind Bauunternehmen mit den Vertragserfüllungen und Gewährleistungsbürgschaften. Aber darüber hinaus gibt es auch Sonderthemen, die man mit Kautionsversicherungen eben auf Einzelfallbasis begegnen kann. Beispielsweise bei Mietkautionen, die kann man mit Mietbürgschaften abstellen oder auch Altersteilzeitkonten kann man auch mit Kautionsversicherern wunderbar bedienen. Das ist also ein sehr vielfältiges Konzept.
Mhm. Und wie oft und von wem werden diese Versicherungen genutzt?
Ja, Kautionsversicherungen sind insbesondere in den Branchen Bau, Maschinenbau, Anlagenbau, erneuerbare Energien werden sehr oft und gern genutzt. Auch europaweit und weltweit.
Okay. Jetzt seid ihr als Gracher ja auch Experten im Bereich Kreditversicherungen. Wie relevant sind Kautionsversicherungen demgegenüber? Wir haben auch gesehen, erstmals ist das Prämienvolumen höher als in der WKV. Hat das Geschäft so angezogen oder will keiner mehr eine Warenkreditversicherung?
Ich halte die Warenkreditversicherung als ein arrondierendes Produkt eben zur Kautionsversicherung. Das Thema, dass die Prämien höher sind bei den Kautionsversicherern, das wird daran liegen, dass die Banken deutlich restriktiver geworden sind, sodass man eben von den Banken ein bisschen des Geschäftes erhält, was bei uns die Prämien nach oben treibt. Zum anderen sind die Prämien bei den WKV, die Beitragseinnahmen, die sind an die Umsätze gekoppelt. Und wenn die Umsätze von Unternehmen einbrechen, gehen auch die Prämien runter. Ne, nur weiterhin ist das so, dass die WKV ein fester Bestandteil eines professionellen Risikomanagements bei einem Unternehmen sein muss, weil das eben der Fallschirm für die Bilanz eines Unternehmens ist.
Okay. Jetzt hattest du es eingangs angerissen. Die Banken ziehen sich so ein bisschen zurück bzw. sind restriktiver. Deswegen meine Frage, wie groß sind denn die Marktanteile von Banken in dem Bereich noch? Und was spricht auch für eine Kautionsversicherung, um Bürgschaften zu sichern? Wie unterscheiden sich da beispielsweise die Kosten und welche weiteren Vorteile haben Versicherungen?
Ja, den Hauptteil werden weiterhin bei dem Split die Banken haben. Ich gehe davon aus, dass wir da bei 40, 60, 30, 70 liegen. Das wird daran liegen, dass die Banken Navale stellen können, die Kautionsversicherer gar nicht stellen können oder wollen, beispielsweise Finanzgarantien. Kautionsversicherer sind typischerweise etwas günstiger als Banken. Insbesondere nach der Zinswende hat man gesehen, dass die preislich deutlich kompetitiver sind. Und sie haben ein geringeres Sicherheitenbedürfnis im Vergleich zu Banken. Das wird an Basel-Regularien liegen und sorgen im Grunde on top zu einer Bankenlinie, die man als KK- oder AVA-Linie verwenden kann, als zusätzliche Liquiditätsquelle, die man da draufsetzen kann, ohne dass man sich die Bankenlinien blockiert.
Okay. Gibt es denn regionale Unterschiede, beziehungsweise werden Kautionsversicherungen auch im Ausland ganz regelmäßig genutzt?
Es gibt internationale Unterschiede, ganz klar, aber das Konzept der Kautionsversicherung ist ein weltweit bekanntes, wird insbesondere in Europa sehr rege genutzt. Was wir sehen, ist in einigen Ländern oder einigen Regionen der Welt einfach, dass der Einsatz von Kautionsversicherungen entweder rechtlich nicht geregelt ist oder unbekannt ist. Ne? Und der Herr Gracher, der pflegt immer zu sagen, reden hilft. Wer redet, der atmet und wer atmet, der lebt. Insofern habe ich da sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach das Konzept eines Kautionsversicherers vorzustellen, zu sagen, was für einen Kautionsversicherer haben wir, wie stark ist die Bilanz und eben zu verdeutlichen, dass die Sicherheit einer Bürgschaft, ob sie jetzt von einer Bank oder einem Kautionsversicherer gestellt würde, dass die gleichwertig ist. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Mhm. Und wenn das aber nicht läuft, gibt es Fronting-Ansätze. Bedeutet, ein Kautionsversicherer hat selber eine Bankenlinie, der zapft seine Bankenlinie an, die Bank legt die Garantie raus, aber das Risiko trägt der Kautionsversicherer im Hintergrund. Das gibt es oft in zwei Möglichkeiten. Entweder der Versicherer wird auf der Urkunde mit aufgeführt oder eben auch nicht. Und wenn das nicht aufgeführt ist, sieht das für den Begünstigten so aus, als wäre das eine Bankgarantie. Aber das Risiko trägt der Versicherer. Insofern ist das ein valides Konzept.
Okay, auch das ist verstanden. Vielen Dank erstmal für diesen groben Überblick über das Thema Kautionsversicherungen. Florian, bevor du dich jetzt hier zu entspannt zurücklehnst, kommen wir mal zu dir. Wie kommt ihr denn mit dem Thema in Berührung und wie gut kennt ihr euch da aus? Also holt ihr bei den Transaktionen dann auch standardmäßig Experten wie Gracher sofort mit an Bord?
Ja, also vorweggeschoben, wir als Private Assets sind eine Beteiligungsholding, börsennotierte Beteiligungsholding und haben dahingehend täglich mit den Themenfeldern Berührung. Das heißt, wir haben in-house eigene Spezialisten, unter anderem auch meine Person, bin Ex-Banker, wo man halt ausreichend Erfahrung aus dem Corporate-Bereich mitbringt, aber natürlich auch aus dem M&A-Bereich Branchenexperten mit an Bord. Heißt, wenn wir ein Unternehmen erwerben, sind spezialisiert auf Unternehmenserwerbe in Special Situations, also Sondersituationen, haben wir täglich mit den Targets Berührungspunkte dazu. Auch bei der anderen Säule unseres Geschäftes, klassische KMU-Nachfolge, sind wir mit Kautionsversicherung, Warenkreditversicherung in Berührung. Wir brauchen diese Produkte einfach, um unser operatives Geschäftsmodell der einzelnen Unternehmungen umsetzen zu können. Ja, klassisches Projektgeschäft zum Beispiel. Wir haben zwei Sondermaschinenbauer mit an Bord bei uns im Portfolio. Und da im Rahmen der unterschiedlichen Meilensteine entsprechende Anzahlungsbürgschaften zu haben oder bei unserem Unternehmen im Climate, was Klimadecken entsprechend herstellt, produziert. Und das Thema, was dann folgt, ne, was Konstantin schon angesprochen hatte, in der Baubranche, das Thema Menge Gewährleistungsbürgschaften. Also ein Thema, wo wir täglich mit in Berührung stehen. Wir haben eine Inhouse-Expertise durch unterschiedliche Spezialisten. Gleichwohl arbeiten wir halt auch für die Umsetzung sehr, sehr eng zusammen mit Gracher. Mhm. Also da besteht eine enge Geschäftsbeziehung und Konstantin und ich sind regelmäßig im Austausch oder mit anderen aus dem Team von Gracher, um entsprechend da im Rahmen vom Kaufprozess entsprechende AVA-Linien für unsere Targets vorab schon irgendwo gewährleisten zu können, steuern zu können. Dahingehend auch um die AVA-Bedarfsplanung auf Basis der Orderbooks, die dann vorhanden sind, entsprechend analysieren und umsetzen zu können. Und gleichwohl aber auch im Rahmen der Begleitung von den operativen Beteiligungen im täglichen Business. Ja. Also ein Versicherer, der neu in den Markt eintritt, jemand, der rausgeht, jemand, der die Linie reduzieren möchte. Ich sagte ja bereits, ne, wir sind auf Unternehmenserwerbe Special Situations spezialisiert. Heißt, da reden wir ja nicht immer nur von AAA-Bonitäten und das bedarf der Steuerung und da arbeiten wir sehr, sehr engmaschig mit Gracher zusammen.
Okay. Es gibt aktuell einen großen Preisdruck im Markt und gleichzeitig steigen auch die Risiken. Konstantin, vielleicht bei dir nachgefragt, wie deine Einschätzung ist. Werden sich Anbieter zurückziehen, weil sie sich die Finger verbrennen?
Es kann passieren, es ist nicht ausgeschlossen. Was wir gesehen hatten vor der Covid-Krise ist, dass die Preise immer in eine Richtung gingen. Das ist nach unten gewesen. Da kam die Zinswende, die Preise bei den Banken sind angezogen und kontinuierlich ziehen auch die Preise bei den Kautionsversicherern nach und steigen allmählich. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, dass das ist zu hoch und passt aber auch zu dem Risiko. Gleichwohl haben wir vor einem Jahr oder vielleicht eineinhalb, haben wir eine E-Mail bekommen aus dem britischen Markt. Da hat ein Kautionsversicherer gesagt, aktuell zeichnen wir keine Baubranche mehr. Okay. Da ging eine E-Mail rund und der hat gesagt, ich steige jetzt im Grunde raus. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ein Kautionsversicherer, wenn der einsteigt in einen Fall, der basiert im Grunde auf einer Excel-Tabelle, die Zukunft beschreibt. Und diese Zukunft tritt nicht ein und der fängt sich einen Schaden ein, dann wird er selbstverständlich deutlich vorsichtiger sein und deutlich genauer auf die Zahlen gucken. Gleichwohl ist es das Geschäft des Versicherers, eben Risiken gegen Geld zu übernehmen und das wird gezeichnet werden, auch wenn der eine oder andere sagt, etwas weniger oder überhaupt nicht.
Okay, dann lasst uns jetzt mal herausfinden, worauf es während des M&A-Prozesses und auch nach dem Deal ankommt, um eben gar nicht erst in einem Tal der Tränen zu landen, beziehungsweise dann schnell wieder herauszufinden. Und wir wollen uns da auf ein bestimmtes Szenario konzentrieren, nämlich den Fall, dass ein Unternehmensteil aus einem Konzern herausgekauft wird. Konstantin, was passiert in diesem Fall mit Blick auf bestehende Kautionsversicherungen und welche Gefahren bzw. Herausforderungen lauern für das Unternehmen? Führ uns da doch bitte einmal durch den Prozess.
Ja gut, wir müssen uns anschauen, wenn wir so einen Konzern carve-out haben, diese Einheit, die da herausgekauft wird, ist das eine eigenständige Einheit gewesen, eine juristische Person, die man im Share Deal übernehmen kann? Bestehen Standalone-Linien aktuell, wo man die Versicherer vielleicht mal ansprechen kann mit dem neuen Gesellschafter, am besten mit dem Florian? Ist es denn denkbar, dass man dann die Linie weiterführt? Ne? Das ist das eine. Man muss gucken, wo steht man. Im Konzern ist das meistens so, je nachdem, wie groß der Konzern ist, dass die Avale eben zentral gemanagt werden bei Banken und es sind deutlich größere Linien da. Das Unternehmen ist nicht gewohnt, standalone zu arbeiten und auf eigenen Füßen zu stehen. Und deshalb kann das passieren, wenn man das nicht transparent genug aufgleist und die Planung der Avale nicht rechtzeitig angeht, dass man nach dem Closing dasteht und sieht, das, was vorher im Konzern möglich war, Texte, die vielleicht unüblich sind, zu stellen, einfach nur, weil ein Konzern das wegatmen kann, in Anführungszeichen, dass das nicht mehr möglich ist. Und insofern ist es aus unserer Sicht sehr wichtig zu verstehen, welche Regionen werden abgedeckt, welches Volumen wird gebraucht, was sind die einzelnen Bürgschaften, die da benötigt werden. Alle Sachen, die vorher selbstverständlich waren, die man gar nicht groß planen musste, weil die nicht ins Gewicht fallen, fallen nun deutlich mehr ins Gewicht. Und dann müssen wir einerseits eben die Strukturen aufbauen, damit das Unternehmen auf eigenen Füßen steht. Und andererseits müssen wir aber auch bereit sein, mal 5 gerade sein zu lassen, damit man mit der Bürgschaft ans Ziel kommt, was man am Ende dann geplant hat.
Wann im Transaktionsprozess muss ich mich denn mit diesem Thema auseinandersetzen? Und vor allem, mit wem muss ich wann und wie kommunizieren?
Als Finanzinvestor sollte ich mich direkt mit dem Erhalt des EMs darüber bemühen, zu verstehen, sind Avale da, werden Avale benötigt. Auch diese eingangs erwähnten, in Anführungszeichen, exotischen Bürgschaftsarten wie Mietbürgschaften, Altersteilzeit, das alles sollte man sich als Finanzinvestor ansehen, denn schlussendlich ist das ein Standbein der Unternehmensfinanzierung am Ende. Und je früher man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, umso besser. Gleichzeitig ist das so, wenn wir als Graha nur ein Informationsmemorandum auf den Tisch bekommen, mit der Bitte, kannst du bitte 20 Millionen an Bürgschaften verhandeln, das wird nicht fliegen. Dafür ist die Informationslage noch zu gering. Also im Grunde müssen wir verstehen, was sind die Bürgschaftsarten, vielleicht was sind die Regionen, wo man unterwegs ist und dann können wir so einen Daumen hoch, Daumen runter geben, ist das denkbar oder ist das wirklich komplett marktfremd? Das können wir machen und die Kautionsversicherer, die spricht man dann wirklich idealerweise mit einem vollständigen Informationssatz an, mit einer ausgeschriebenen Kreditanfrage, damit man den Kautionsversicherern auch so ein bisschen die Angst nehmen kann, denn ein Unternehmen, was vor einem Carve-out steht, steht meistens nicht ohne Grund vor dem Carve-out. Entweder stimmen die Zahlen nicht oder man findet keine Nachfolge. Und da geht es darum, eben ganz transparent dem Versicherer klarzumachen, wie ist das Businessmodell eines Unternehmens und auch verständlich zu machen, dass das überlebensfähig ist. Denn sonst wird ein Kautionsversicherer da nicht einsteigen, denn er will sich eben keinen Großschaden einfangen um dann den Markt zu verlassen, sondern will weiterhin die nächsten Jahre auf dem Markt bestehen bleiben und idealerweise mit dem Unternehmen zusammenwachsen.
Ja, Florian, wenn ihr als Käufer in einer solchen Transaktion an Bord seid, denkt ihr dann die Versicherung von Beginn an mit, beziehungsweise wie verhaltet ihr euch gegenüber den Versicherern? Wann schaut man da auf das Thema? Schon in der Due Diligence? Wann entwickelt man einen Plan?
Ich möchte mich da an Konstantins Worte anschließen. Umso eher, umso besser. Also auch wir können da bestätigen, die Versicherer bzw. Kautionsversicherungsgeber oder auch Banken werden informationsdurstiger. Warum? Es kommt zu Schäden. Wir haben steigende Insolvenzquoten in Deutschland zu verzeichnen. Heißt, grundsätzlich ist die Stimmung eher aktuell restriktiver und vorsichtiger. Heißt aber nicht, dass die Türe zu ist, sondern man muss den Finanziers eine Möglichkeit geben, das Risiko zu verstehen. Ja, und das tun wir als Finanzinvestor ja ebenso. Heißt, durch die Information Risiko einschätzen zu können, den Sinn und den Zweck des Bedarfs zu erkennen. Und daher fangen wir mit Start des M&A-Prozesses mit dem IAM schon an, uns genau den Fragen zu widmen. Was brauchen wir, damit überhaupt das Geschäftsmodell nachhaltig tragbar und umsetzbar ist? Weil an der Stelle reden wir zum Beispiel auch bei Anzahlungsbürgschaften von einem Liquiditäts- und Cash-Management-Finanzierungsinstrument. Und Working Capital, gerade bei einem Carford-Unternehmen oder bei einem Distressed M&A-Case, ist ein essentielles Thema, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen. Häufig dann halt auch, wenn wir das nicht tun sollten, ein Thema, was später zu einem Dealbreaker wird und dann zeigt, dass das nicht umsetzbar ist und somit halt, weil das Target dann halt nicht zum Abschluss kommt.
Ja, es ist immer ein bisschen gemein, über jemanden zu sprechen, ohne dass er mit am Tisch sitzt. Ich frage trotzdem nochmal nach deiner Sicht auf die Dinge, Florian. Kennen sich denn die M&A-Berater mit dem Thema aus oder auch die Due Diligence Advisor?
Ja, grundsätzlich schon, ja. Also ist nicht so, dass sie sich nicht auskennen. Ist ja nur die Frage, welches Ziel die verfolgen. Ja, die sind ja irgendwo intermediär zwischen Käufer und Verkäufer. Und deren Aufgabe ist, den Prozess zu managen, über die Datenräume die Unterlagen zu beschaffen. Sicherlich haben M&A-Berater da auch die Expertise, die sie durch ihre Branchenkenntnis und durch die langjährige Berufserfahrung mitbringen. Ist aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, man kann bei jedem M&A-Advisor von einem Spezialisten sprechen, was ich aber auch absolut in Ordnung und richtig finde. Dafür gibt es Spezialistenfunktionen und Fachexperten, die man mit an Bord ziehen kann. Entweder hat man die in-house oder extern. Und dann geht man in den Dialog, man tauscht sich über den Bedarf aus, man macht sich Gedanken, welche Unterlagen zusammengestellt werden müssen, wie man das entsprechend steuert, was man zeitlich einkalkulieren kann. Heißt, ich habe M&A-Advisor da schätzen gelernt, einem so ein bisschen das Administrative abzunehmen. Heißt, die bekommen eine Information oder eine E-Mail von uns, die Unterlagen sind erwünscht, das müssen wir zusammenstellen, da brauchen wir Dialog oder da müssen wir nochmal eine Q&A-Runde gehen. Und da unterstützen die stark, das Ganze administrativ abzubilden, für die, sag ich mal, den Dialog mit den Versicherungsgesellschaften, mit den Banken. Gehen wir dann den Weg über Gracher, die ja auch einen viel kürzeren Weg, ja, durch ihr Geschäftsmodell zu den einzelnen Kautionsversicherern haben. Über den Weg vielleicht, wenn man einen kritischeren Case hat, auch mal einen Call mit einem Underwriter haben darf, um dann da nochmal das Geschäftsmodell entsprechend vorstellen zu dürfen, aufzuzeigen. Und da ist nachhaltig Transformationspotenzial vorhanden. Die Excel-Tapete, die Konstantin angesprochen hat, die reicht an der Stelle dann nicht aus. Da muss man dann noch mal niederlegen, was konkret, wie soll das abgebildet werden, über welchen Zeithorizont. Und auf der Basis sind wir da recht erfolgreich in der Vergangenheit miteinander gewesen.
Okay. Konstantin, vielleicht da bei dir nochmal nachgehakt. Siehst du das ähnlich?
Das sehe ich genauso, ja.
Okay. Na gut, dann haben wir ja gar kein Bashing betrieben, da muss ich mich nicht entschuldigen bei den M&A-Beratern. Konstantin, bei dir nochmal nachgefragt. Worauf schauen denn die Versicherer, wenn ein Unternehmen auf sie zukommt? Es klang schon an, aber trotzdem nochmal, wie flexibel und risikobereit sind Sie? Und natürlich auch ganz klar, wovon hängt Ihre Einschätzung ab?
Es kommt auf den Versicherer drauf an. Wir haben ja diverse Versicherer auf dem deutschen Markt und außerhalb. Und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Profil und seinen eigenen Sweet Spot. Und das ist da in dem Fall unsere Aufgabe, einfach herauszufinden, wie geht man den Versicherer dran. Es gibt Versicherer, die sagen, die legen sehr viel Wert tatsächlich darauf, mit dem Florian Schürmann mal zu sprechen und mal zu sehen, was sind die handelnden Akteure dahinter. Das ist insbesondere auch der Fall so, wenn eine neue Private Equity Boutique auf den Markt kommt dass man so ein bisschen auf Tuchfühlung geht. Aber es hängt vom Kautionsversicherer an. Es gibt Versicherer, die machen ihre Kreditentscheidungen rein basierend auf dem Tisch. Wenn die Finanzkennzahlen stimmen, dann können die ein bestimmtes Volumen schon verbindlich zusagen. Stimmen die Finanzkennzahlen nicht oder vielleicht auch manchmal öffentliche Indizes, dann lehnen die ab. Ja, und da hilft es auch nichts, wenn man da in ein Gespräch mit denen geht, dann hören sie sich das ja gerne an und man hat nett die Zeit miteinander verbracht. Aber geändert hat das dann an der Entscheidung nichts, denn die wird eben durch diese Kriterien wie Bonitätskennzahlen getrieben. Ja.
Jetzt hast du mir eine Frage, die eigentlich erst ein bisschen später auf meinem Zettel stand, einen Anlass gegeben, sie nach vorne zu holen. Sind Private Equity Häuser denn generell gern gesehene Gesellschafter oder eher nicht? Also kann man sagen, dass es auch Versicherer gibt, wo die wirklich auf dem Index stehen?
Es gibt Versicherer, bei denen sind M&A-Prozesse und Distressed-Fälle, bis die abgeschlossen sind, dann wird kein Underwriting darauf betrieben oder es werden keine Angebote für Unternehmen abgegeben, die sich aktuell in einer Sanierung bestehen oder in einem M&A-Fall. Und gleichzeitig ist das nicht so, dass man sagen würde, da steckt als Investor eine Private Equity Boutique dahinter, deshalb werde ich dort kein Angebot machen. Wenn die Zahlen sich gut entwickeln und das Closing ist jetzt 2 Jahre her, man kann 2 Jahre solides Wachstum nachweisen, dann werden die Versicherer auch hingehen und einsteigen und werden ihre Angebote abgeben. Das hängt natürlich auch vom Risikoappetit des einzelnen Versicherers ab.
Florian, da bei dir nochmal nachgefragt, hattet ihr da schon mal negative Erfahrungen oder siehst du eigentlich immer eine positive, offene Art?
Also als grundsätzlich optimistischer Mensch, positiv in der Grundhaltung. Gleichwohl merkt man aber auch, dass natürlich das ein oder andere Private Equity Haus vielleicht mal verbrannte Erde hinterlassen hat. Man kommt da schon mal vor eine Herausforderung. Sicherlich möchte ja keiner Geld verlieren. Ja, und für alles gibt es ja vielleicht dann auch eine Begründung. Communication is key. Von daher in den offenen Dialog, transparent miteinander in Austausch gehen, erklären, wo die Reise hingehen soll, was vielleicht dann irgendwelche Hürden auf dem gemeinsamen Weg sind. Und auf der Basis, wenn man offen und transparent miteinander umgeht, kann ich nicht sagen, dass wir da negative Erfahrungen gemacht haben bis dato. Ja. Sicherlich in der Private Equity Branche ist immer so eine Grundstimmung, wo dann irgendwo mitschwingt. Und ich glaube, die haben wir aber auch irgendwie überall. Heißt ganz konkret, man geht offen miteinander in den Dialog, man bespricht die Themen miteinander und von daher möchten ja auch irgendwo alle grundsätzlich Geschäft machen. Ja. Heißt, der Versicherer möchte seine Prämie bekommen. Wir brauchen den Versicherer, um unsere Projektgeschäfte als ein Beispiel abbilden zu können. Und von daher gibt es ein Grundinteresse von beiden Seiten, miteinander ins Geschäft zu kommen.
Okay, vielen Dank, dass ihr da kurz mit mir abgebogen seid. Zurück zum Skript. Konstantin, wie viel Spiel habe ich denn in der Verhandlung der Vertragstexte? Wie hole ich das Maximum raus und wie verargumentiere ich auch die Bürgschaftstexte bei den Begünstigten?
Okay, wir sind jetzt aber bei den Vertragstexten quasi unserer Kunden, der Beteiligung von Florian.
Genau.
Es ist so, dass man ja auch die Vertragstexte anpassen muss auf diese Standalone-Basis, dass das Unternehmen ja nicht mehr zum Konzern gehört, dementsprechend auch nicht mehr den Standardvertrag des Konzerns nutzen wird. Und da geht es darum, eben die Verträge so zu konzipieren, damit die kompatibel sind mit dem, was ein deutscher Kautionsversicherer zeichnet. Idealerweise geht man dahin und nimmt eine Klausel mit auf im Vertrag, wo es um das Thema Bürgschaften geht, dass eben keine deutsche Großbank benötigt wird und ausschließlich vorgesehen ist, sondern man weicht das ein bisschen auf und sagt, eine deutsche Großbank oder ein Kautionsversicherer, der in Deutschland idealerweise in Europa registriert ist, mit einem bestimmten Rating. Na, denn dann hat man mehr Spielwiese einfach und mehr Möglichkeiten, um dann auch einen Kautionsversicherer anzubieten. Sehr häufig sehen wir in den Vertragsauszügen, die wir bekommen, wenn es darum geht, Bürgschaften zu platzieren, und wir sind nun mal ein Makler, der mit Kautionsversicherern arbeitet, dass Banken gefordert werden, einfach nur, weil das seit 1989 im Standardvertrag drin stand und keiner sich darum gekümmert hat, was niemanden gestört hat. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auf den Geschäftspartner zuzugehen und zu sagen, wir würden das gerne aufweichen. Wir arbeiten mit dem Konzept eines Kautionsversicherers zusammen, hat mit dem neuen Gesellschafter zu tun. Dann hat man ja auch eine Hookline, weshalb man jetzt diese Verhandlungen nochmal neu eröffnet. Und dort kann man dann eben einfließen lassen, dass man einen Kautionsversicherer, der in Deutschland registriert ist, nehmen kann.
Okay.
Vom Wording her der Bürgschaften, je näher das am Standard des Versicherers ist, umso besser. Die Standardtexte der Versicherer, die sind an den Belangen der Begünstigten ausgelegt. Also an dem, der die Bürgschaft bekommt. Die Kautionsversicherer achten darauf, dass alles drin ist, was ja an sich aus der Sicht des Kautionsversicherers an Sicherungsbedürfnissen aus der Bürgschaft haben sollte. Ja, und wenn man die Möglichkeit hat, das so vorzuschlagen und das hier zu akzeptiert, dann gehen die Projekte in der Regel sehr glatt durch.
Okay. Wir hatten eingangs schon kurz über eine weitere Besonderheit gesprochen, nämlich internationale Geschäfte. Das geht einher mit anderen Herausforderungen. Deswegen, Konstantin, an dich nochmal die Nachfrage, wie unterscheiden sich Kautionsversicherungen je nach Land oder Region und auch wie bekannt sind die Kautionsversicherer im Ausland? Wie bereit ist man, deren Schutz zu trauen?
Kautionsversicherungen haben grundsätzlich eine sehr gute Bonität auf dem deutschen Markt. Wenn man das vergleicht mit den Ratings von den Banken, wo man gesehen hat, beispielsweise eine Credit Suisse hatte gestrauchelt vor einem Jahr, das ist bei Kautionsversicherern jetzt nicht zu sehen gewesen in den letzten Jahren. Die sind stabil, die haben ihr A- oder Doppel-A-Rating bei S&P oder AM Best, wie auch immer die Ratingagenturen alle heißen. Die sind dazu verpflichtet, ihre Solvabilitätsreporte online zu stellen jedes Jahr. Insofern herrscht da sehr große Transparenz darüber, wie groß ist denn jetzt die Bilanz eines Unternehmens und kann der einen Schaden im Fall der Fälle auch tragen. Ja, und insofern, die Argumentation ist in diesem Fall immer, der Kautionsversicherer ist ein starker Partner, der die notwendige finanzielle Stärke hat, um zur Not einen Schaden zu tragen. Je nach Land und Region ist sehr unterschiedlich die Bekanntheit von Kautionsversicherern. Aber gleichzeitig sind wir genau bei diesem Thema, was ich vorhin erwähnt hatte, mit der Großbankklausel aus 1989. Sehr oft bringt es da was, hinzugehen und das Konzept vorzustellen. Einige von meinen Kunden, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so empfehlen kann, aber einige davon gehen raus und stellen eine Bürgschaft von einem Kautionsversicherer anstelle einer Bankbürgschaft einfach stillschweigend raus und das geht sehr häufig durch. Mhm. Ja. Also was das angeht, da unterstützen wir sehr gerne und schreiben auch Kurzprofile von den Kautionsversicherern, um eben das die Augen zu öffnen und zu sagen, hier ist ein Versicherer, den könntest du vielleicht noch nicht gesehen haben, weil du dich irgendwo in Frankreich befindest, aber den gibt es bei uns in Deutschland, der ist da registriert und sehr stark, bitte akzeptiere diese Bürgschaft und sehr häufig fliegt das.
Wie oft oder wie konkret kann man denn auch mal sagen, im Ausland ist das Aval die bessere Lösung?
Ein Aval ist immer dann die bessere Lösung, wenn der Finanzinvestor entschieden hat, der muss die Bankenlinie schonen und deshalb den Kautionsversicherer nutzen. Ja, nach Carve-Outs ist das ja eben so, dass die Banken ein bisschen vorsichtiger sind. Die sagen, die ersten 2 Jahre wollen wir mal abwarten, ob das Geschäftsmodell fliegt, wie sich eben die Maßnahmen, die da definiert wurden, wie die sich entwickeln. Und insofern versucht man nach Möglichkeit immer den Kautionsversicherer zu nutzen, damit die Bankkapazität, wenn es denn eine gibt, damit die verschont bleibt für Sachen, wo man eben nicht die Verhandlungsfreiheit hat. Wo möglicherweise einer darauf besteht, dass das eine Bank ist oder es wurde vertraglich irgendwie SWIFT oder sowas festgelegt, wo man dann wieder in diesen Fronting-Modellen denken muss, dass man eine Bank irgendwie nach vorne schicken muss, auch wenn man das nicht unbedingt möchte.
Florian, kannst du das unterschreiben? Also inwieweit hilft euch dann auch so eine Versicherung mal, um das Projekt schneller heimzubringen?
Stark, ja. Also das, was Konstantin angesprochen hat, häufig hat man COC-Klauseln, heißt Change of Control auf Basis Gesellschafterwechsel mit zu würdigen. Wenn dann die KK-Linie im Worst Case sogar gar wegbricht und man die Liquiditätssteuerung über dieses Vehikel nicht mehr zur Verfügung hat, müsste man für die Projekte entsprechend Milestoning für die Abwicklung im Projektgeschäft oder für das Thema, wir sind in einem Objekt mit als Mieter drin, müssen eine Mietkautionsbürgschaft hinterlegen. Die Alternative ist ja immer Cash, ja. Und um da besser zu steuern, keine Cash-Hinterlegung, sondern Mietkautionsbürgschaft, die dann vielleicht auch nochmal eine Sicherheit irgendwo als Teilsicherheitenstruktur mit reinzieht oder das Thema halt, dort dann die Standalone-Lösung über einen entsprechenden Avara mit Versicherern oben bei der KK-Linie, die bleibt, die als Working Capital Instrument nutzen zu dürfen. Heißt ganz konkret extrem wichtig, bedarf aber natürlich auch immer Betrachtung der Deal-Struktur. Ja? Heißt, sind wir da irgendwo in einer Share-Deal, wo man vielleicht bestehende Linien von Versicherern mit übernehmen darf oder sind wir in einem Asset-Deal, wo wir neu aufsatteln dürfen. Und wir als Investor möchten ja, dass unser Geschäftsmodell in der operativen Beteiligung umsetzbar ist, darstellbar ist, dass wir da keine Holpersteine haben. Von daher von Beginn an extrem wichtig.
Mhm. Gab es andererseits auch Situationen oder kannst du dich an Situationen erinnern, in denen Kautionsversicherungen nachträglich zum Dealbreaker wurden in einem grenzüberschreitenden Deal?
Ein Dealbreaker in der Zeit, wo ich jetzt bei der Private Asset bin, konkret noch nicht, aber es ist brisant gewesen, ja. Das heißt, man hat eine Linie bekommen, die dann irgendwo aufschiebenden Bedingungen war, die sich dann irgendwo in der finalen Umsetzung doch irgendwo anders dargestellt haben. Um da dann zu switchen, schnell eine Lösung zu finden, hat Konstantin und mich schon das ein oder andere Mal bedingt vor eine Herausforderung gestellt. Die durften wir bis dato toi immer meistern. Aber das ein oder andere Mal hat man dann schon geschwitzt. Ja, also irgendwo jemand, der erst zugesagt hat, der dann doch nicht dabei ist. Und jemand, der sich dann irgendwo auf Basis Bürgschaftstext schwer tut. Und man dann beim Kunden nicht den Standardtext von der Versicherungsgesellschaft umsetzen darf. Oder halt irgendwo Linien mit aufschiebenden Bedingungen, die dann nochmal auf mehrere Schultern diverser aufgestellt werden dürfen. Ja, täglich ist bei uns, ja.
Ja, okay. Also da heißt es dann gut kommunizieren, das habe ich verstanden. Lasst uns abschließend noch auf den aktuellen Markt schauen. Konstantin, wie sieht die Zukunft des Versicherungssegments Kautionsversicherung aus, deiner Einschätzung nach? Und gibt es neue Entwicklungen, die gerade internationale M&A-Deals beeinflussen könnten?
Auf die Zukunft gesehen würde ich sagen, 2025 wird ein bisschen so weitergehen wie letztes Jahr, dass die Versicherer restriktiver sind, aber weiterhin zeichnen werden. Man sieht in einigen europäischen Ländern, dass immer mehr Kautionsversicherer darauf stürmen und insbesondere in Spanien sehe ich hier und da mal über Informationskanäle eben, dass da neue Kautionsversicherer starten. Insofern ist das ein Geschäft, das weiterhin florieren wird, ist meine Vermutung, auch vor dem Hintergrund dessen, dass Banken ja restriktiver sind. Und wenn die hingehen und sagen, die wollen ihre Risiken kappen, eben dadurch, dass Avale reduziert werden oder wir können die dabei unterstützen, dann sehr gerne. Internationale Ergebnisse in dem Sinne, dass ich ein besonderes Land jetzt im Auge hätte, kann ich Ihnen jetzt nicht bestätigen.
Gibt es denn auch Branchen, die komplett rausfallen bei den Versicherungen oder kann man das gar nicht sagen?
Man sieht eine Tendenz zum grünen Zeichnen, in Anführungszeichen, wenn es darum geht, eben Kohle oder Öl zu avalieren, dass das schwieriger ist oder der eine oder andere Versicherer daran zu knabbern hat, dass man das verargumentieren kann. Gleichwohl ist das ja so, wenn man bei so einem Kohlefilter eine Anzahlung benötigt, trägt man ja im Grunde zur Reduktion von CO2-Gasen bei. Insofern wird das auch irgendwo diskutierbar sein.
Mhm. Und wie ist das Erlebnis bei euch? Wann regeln die Versicherer das Risiko noch über das Pricing? Und wie oft gibt es Fälle, wo sie komplett zurücktreten wollen?
Wenn ein Unternehmen aus Sicht des Underwriters, wenn das keine Zukunft hat oder das zu einem Schaden führen wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dann wird das auch über das Pricing nicht heilbar sein. Na, da gibt es keinen, der sagt, ich habe so große Dollarzeichen in den Augen, dass ich da jetzt dringend einsteigen muss. Denn diese Prämie dann wegen mir, auch wenn die deutlich über dem Markt ist, verglichen zu dem Schaden, der daraus resultiert, die wird das ja nicht auffangen können. Ja, was manchmal gemacht wird oder angeboten wird, sind solche Sachen wie, ich stelle dir eine Bürgschaft, die musst du aber 100% Cash besichern. Das ist aber liquiditätstechnisch, der Florian nickt, ist das kompletter Quatsch. Ja, das wird keiner machen. Das macht man hier und da, wenn man eine Bietungsbürgschaft legen muss, weil man sonst nicht an dem Tender teilnehmen kann. Aber ansonsten muss man schauen, dass das ein Instrument bleibt, das zur Liquidität des Unternehmens beiträgt. Sonst hat das keinen Mehrwert.
Okay. Florian, deine Einschätzung?
Risiko ist gleich Chance und Chance ist gleich Risiko. Also wir stellen fest, dass einige Versicherer in den Markt eintreten, einige aus dem Markt herausgehen. Nun sind wir ja Kraftrechtsform eine SE und KKG auf Aktien. Warum denn? Weil wir Beteiligungen auch Europa innehaben. Wir haben vor gut einem Jahr ein Office in Frankreich aufgemacht, in Paris, haben inzwischen auch zwei Beteiligungen in Frankreich. Auch für Spanien sind an weiterer Internationalisierung interessiert und da stellen wir dann schon fest, im Rahmen der Markteintritte von uns, dass die Versicherer sich auch anderweitig bewegen. Also es gibt Versicherer, mit denen wir aktuell schon zusammenarbeiten, wo man sich kennt, wo man auch entsprechend dann Geschäft abbilden kann in den neuen Märkten internationaler Natur, aber natürlich auch Versicherer, die wieder aus Märkten rausgehen, wo man dann umsatteln darf, das neu strukturieren muss. Thema, was kommen wird, was ich sehe, ist, das haben wir auch analog in der Bankenlandschaft, regulatorischer Aufwand wird immer mehr. Heißt, auch da kommen die Versicherer gemäß deren Auflagen, die die haben, nicht drum herum. Auch da dann, wie stellt man das dar, wie bildet man das ab, wie kommuniziert man miteinander, damit entsprechend ESG-Kriterien erfüllt werden können, die Lieferketten-Thematik umgesetzt werden kann. Heißt, mehr regulatorische Herausforderungen, wenn einer eintritt, eine Chance, wenn einer austritt, ein Risiko. Das muss aktiv gemanagt werden.
Okay. Ich würde euch zum Schluss gerne noch bitten und das gerne mit einer kurzen Antwort. Wenn ihr einen Tipp zum Thema geben dürftet, welcher wäre das? Konstantin, fang gerne an.
Ein Tipp für Finanzinvestoren ist immer eine Planung. Vermögenswirtschafts- und Liquiditätsplanung geht immer bis zum Net Result. Ganz wichtig auf dem Kautionsversicherungsmarkt.
Mhm. Florian?
Grundsätzlich, ich glaube, die Durchfahrt von Konstantin, die ist 1-2-4. Da hat man einen guten Ansprechpartner. Globaler formuliert, eine solide Vorbereitung, ja. Also klar, irgendwo die Storyline sauber zu haben, das entsprechend dann nicht nur auf einer Tonspur, sondern auch visualisiert, ja, heißt abgebildet in entsprechenden Unterlagen, dass die Unterlagen solide vorbereitet sind und klar offene, transparente Kommunikation.
Mhm. Vielen Dank für die Ausführungen, auch dass ihr euch am Ende jetzt so kurz gehalten habt. Das gefällt mir natürlich gut. Was ich gelernt habe und ich glaube auch die Zuhörer, um so ein Tal der Tränen zu durchstreiten, braucht es natürlich ein gewisses Rüstzeug. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, man braucht ein richtiges Timing und ich glaube, das ist sehr transparent geworden. Es braucht Partner und Kommunikation. Und ich bin mir sicher, dass unsere Hörer jetzt besser positioniert sind. Ansonsten haben wir ja jetzt gehört, welche Durchwahl der Konstantin hat. In diesem Sinne, erst einmal vielen Dank für eure Zeit und alle Tipps und Erklärungen. Konstantin, danke dir.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, lieber Florian, auch an dich. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke.
Ja, und natürlich, liebe Hörer, auch an euch. Danke schön, dass ihr ebenfalls wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com